Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird euch von Stellenanzeigen.de präsentiert. In jeder unserer Online-Stellenanzeigen steckt volle Reichweitenpower und ganz viel Know-how. Deine Anzeige wird nicht nur veröffentlicht, man kann sie fast mit einer Landingpage vergleichen, auf die wir mittels Performance-Marketing die Aufmerksamkeit der Bewerbenden lenken. Und das Beste, mit dem Code TALK10 erhaltet ihr aktuell 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige. Laufzeit 30 Tage im Onlineshop. Den Link findet ihr in den Shownotes.
So, herzlich willkommen beim HR Tech Talk, der Podcast. Heute mal ausnahmsweise von der RC22 in Berlin. Wir haben die Chance gekriegt, dort auf der Veranstaltung, auf dem Festival aufnehmen zu dürfen. Gero Hesse und Rudi Bauer haben sich da super ins Zeug gelegt, haben uns einen Raum besorgt, sodass wir tatsächlich 2 Tage lang die Möglichkeit haben, einfach spannende Leute zu interviewen. Und heute oder jetzt gerade mir gegenüber sitzt Sebastian Hust. Da freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Wir haben schon seit einigen Jahren Kontakt. Ich kriege gar nicht mehr zusammen, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, aber es ist bestimmt
eine gefühlte Ewigkeit.
Ja, 4-5 Jahre her.
Ja.
Definitiv vorpandemisch. Und Sebastian hat sich bereit erklärt, mir so ein paar Fragen zu beantworten, denn bei TalentCube hat sich die letzten Monate, Jahre doch einiges getan, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und erstmal an dich, Sebastian, ein herzliches Willkommen und vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Rubindro. Bin dir natürlich sehr, sehr gerne gefolgt. Habe mir großen Spaß auf dem RC22, obwohl es gerade erst angefangen hat. Und ich glaube, da stehen noch einige spannende Themen aus. Ich bin Sebastian Hust, wie du schon richtig gesagt hast, einer der Gründungsmitglieder der Video-Recruiting-Plattform TalentCube. Die hatten wir damals 2015 gegründet, auf Basis einer Masterarbeit meines Mitgründers. Und ja, haben die über die Jahre dann zu einer sehr relevanten Video-Recruiting-Plattform in Europa etabliert, war bei vielen kleinen und großen Unternehmen im Einsatz. Und ja, wir haben dann den Schwung der den kleinen Digitalisierungsboom der Corona-Phase oder Post-Corona-Phase genutzt, um uns dann auch ein bisschen strategischer aufzustellen. Und seit letztem Jahr sind wir Teil der Talent Experience-Plattform Phenom, worüber wir wahrscheinlich auch gleich noch reden werden.
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich kannte ich Phenom nicht aus einem anderen Zusammenhang, aber tatsächlich auch schon wieder ein paar Jahre her. Und zwar war das nicht vorpandemisch, sondern vor DSGVO-isch, wenn man das so sagen kann. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen mit Überraschen festgestellt, dass ihr von Phenom gekauft wurdet. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war einfach, da haben sich zwei gefunden, die vielleicht nicht gewusst haben, dass sie sich gesucht haben, aber einer aus dem Leadership-Team von Phenom hat sehr früh schon gesagt, das ist ein Match made in heaven. Man muss sich vorstellen, Phenom ist eine solide gefundete Experience-Plattform, was das genau ist, kann ich auch gleich nochmal erläutern, aus Amerika, die da sehr erfolgreich waren, die auch schon einen Footprint in Europa hatten, zu dem Zeitpunkt, wo wir Gespräche hatten, die aber jetzt unbedingt auch mehr Präsenz, vor allem auch auf dem deutschen Markt haben wollten, weil die halt auch gemerkt haben, gibt immer mehr Firmen, die sich für das Thema interessieren. Eine deutsche Post DHL hat zu dem Zeitpunkt auch schon zusammengearbeitet mit Phenom und wir wiederum waren auch auf der Suche. Wir haben halt gesehen, der Markt konsolidiert sich und müssen wir sagen, die Geschichte hat uns ja so ein bisschen recht gegeben, wenn man mal sieht, was passiert mit den Cameos, den Sonnenruß, den Easy Recruits. Das waren ja alles direkte Konkurrenten von uns. Mhm. Alle sind sie in der Plattform auf die eine oder andere Weise aufgegangen. Nicht nur im Videorecruiting-Bereich, auch First Bird Talent Tree, glaube ich, sind jetzt Beispiele aus diesem Jahr, die jetzt sich auch entschlossen haben, eben diesen Plattformweg zu gehen. Und ich glaube, die Marktsituation war da einfach sehr, sehr verlockend. Wir haben halt gesehen, wir haben ein sehr, sehr gutes Produkt. Wir haben ein sehr User-Experience-oriented Produkt. Das heißt, wir waren immer sehr bekannt dafür, dass wir nicht nur die Technologie Video-Recruiting verkauft haben, sondern die auch so gestaltet haben, dass es Spaß macht, die zu nutzen. So, und ein Punkt, der uns am meisten genervt hat, ist, dass wir in der ganzen Prozesskette immer erst dann zum Einsatz kamen, wenn man schon, einen nervigen Bewerbungsprozess durchlaufen musste. Mhm. Und Phenom schließt halt genau diese Lücke, weil da wird end-to-end die User Experience sowohl für den Kandidaten als auch für den Recruiter optimiert. Und Video ist dann jetzt einfach eine Schlüsseltechnologie, die für Phenom interessant war und die wir zu dem Zeitpunkt halt offenbar besser als andere bieten konnten.
Cool. Ich sagte ja schon, Phenom kannte ich noch von vor DSGVO-Zeiten, wo sie mich tatsächlich beeindruckt haben mit einem Angebot, so eine Art Candidate-Customized-Karriereseite zu entwickeln, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was Phenom jetzt im Portfolio oder im Angebot hat?
Absolut. Also wir kommen halt daher, dass Phenom oder die Gesellschaft ist ja im Wandel. Einmal aufgrund technologischer Änderungen, aber auch aufgrund der Gesellschaft selber. Wie wir Produkte konsumieren, wie wir kaufen, wie wir interagieren, wird er mehr und mehr experience-oriented. Bei Starbucks ist jeder Verkaufsschritt personalisiert, genauso wie wenn ich bei Amazon Schuhe kaufe. Alles ist auf mich, den individuellen User, zugeschnitten. Nur im Recruiting ist es für lange Zeit noch nicht angekommen gewesen. Das ändert sich jetzt rapide, wie wir das feststellen. Und da setzt eben Phenom an. Wir sagen halt, wenn ein Jobsuchender deine Karriereseite besucht, dann sollte die Karriereseite nicht statisch sein, sondern sie sollte sich dynamisch meinen Ansprüchen anpassen. Die sollte berücksichtigen, wo ich mich gerade befinde. Die sollte berücksichtigen, welches Device ich gerade habe und sollte mir zum Beispiel über einen integrierten Chatbot die Möglichkeit geben, mit der Karriereseite zu kommunizieren, um schneller zu einem passenden Job zu kommen, um schneller eine Antwort auf meine Frage zu bekommen, dass man auch die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt, die jetzt ein Karriereseitenbesucher hat. Und ein Karriereseitenbesucher hat in der Regel andere Bedürfnisse als ein Webseitenbesucher. Deswegen bietet Phenom zum Beispiel ein Content-Management-System an, was eben genau auf die Candidate-Journey eines Jobsuchenden eben zugeschnitten ist. Und am Ende des Tages haben wir Karriereseiten, die passen sich auf den individuellen Nutzer an, die erinnern sich auch an mich, wenn ich einen Monat später wiederkomme und zeigen mir dann eben Jobs basierend auf meinen Interessen an, basierend auf meinem Lebenslauf. Alle Daten, mit denen ich fein bin, dass ich die teile, die werden dann eben genutzt. Und da schlagen wir jetzt auch die Brücke zum Thema DSGVO, weil es werden natürlich keine Daten verarbeitet, die nicht den dedizierten Consent des Bewerbers eben haben. Mhm. Der Deal ist, erzähl mir ein bisschen was über dich. Und dann kriegst du personalisierte Jobvorschläge, dass ich eben, wenn ich jetzt hunderte von Jobs auf der Karriereseite habe, dass ich jetzt nicht anfangen muss, aktiv zu suchen und dann irgendwelche Filter bedienen muss, sondern ich sage einfach, was ich aktuell mache und die KI. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit KI. Das ist einer unserer größten Unterscheidungsmerkmale, dass wir eben eine KI haben, die seit 11 Jahren dazulernt. Das heißt, wir verstehen, wie Bewerberprofile oder Jobsuchendenprofile auf Job-Requirements zustimmen. Das heißt, wir sind integriert mit dem Bewerbermanagementsystem unserer Kunden und den HCMs unserer Kunden und können dann deutlich zielsicherer, als wenn es eine statische Webseite ist, einen Kandidaten zum richtigen Job lotsen. Und um das vielleicht noch kurz abzuschließen, im Schnitt sind ja bloß 4% der Leute, die eine Karriereseite besuchen, da, um sich in dem aktuellen Moment für einen konkreten Job zu bewerben. Die anderen 96% kann ich ja nicht sehen in einem Bewerbermanagementsystem. Da ist halt der Vorteil bei Phenom, die Karriereseite ist auch mit einem Candidate Relationship System verknüpft. Dieses Candidate Relationship System ist auch mit dem ATS integriert. Das heißt, der Recruiter kann auch mit den Leuten Kontakt aufnehmen, die man nur auf der Karriereseite geschaut haben, die sich vielleicht einer Talent-Community angeschlossen haben, die mal eine Bewerbung gestartet, aber nicht beendet haben oder einfach mal mit dem Chatbot gechattet haben und dort ihre E-Mail-Adresse hinterlassen haben und kann die dann auch für die Stellenbesetzung nutzen. Das ist ein enormer Unterschied, weil wir stellen halt fest, durch eine bessere Candidate Experience und eben dieses, wir nennen das Passive Lead Detection, kannst du halt 5 bis 10 Mal mehr Leute in deinen Talentpool reinholen, die womöglich für eine Stellenbesetzung relevant wären.
Also im Grunde ein hochwichtiges Thema in der aktuellen Phase oder Zeit, wo wir, ich glaube, wir alle merken, wie immer mehr Stellenanzeigen auf die gleiche Anzahl an Bewerbenden bzw. Interessierten trifft, sodass du ja quasi Ja, du bist angewiesen, mehr aus dem rauszuholen, was du an Eingang hast und nicht mehr so leichtfertig vielleicht Kandidaten verschwenden solltest und Kandidatinnen.
Ja, vor allem die Marktsituation macht es ja umso relevanter. Hat Gero auch heute in der Eingangspräsentation wunderbar gezeigt, wie die Arbeitslosigkeit immer weiter Richtung Allzeit-Tief geht. Die Jobinserate, die aber ausgeschrieben werden, die gehen auf ein Allzeithoch. Nach diesem kurzen Abrutsch während der Corona-Phase sind wir wieder, also der Talentmarkt ist so umkämpft, dass ich es mir gar nicht mehr leisten kann, Talente zu verschwenden. Und das ist eben der Vorteil, wenn du halt einen Technologieanbieter hast, der eben das, was auf der Karriereseite passiert, irgendwie übersetzt, dass ich es nachher als Recruiter auch nutzbar machen kann.
Definitiv. Also auch wenn wir die Trends-Zahlen uns ansehen, also Karriereseite ist immer noch ein sehr, sehr wichtiges Medium für sämtliche Zielgruppen. Wird sicherlich auch bleiben, auch in Zukunft einfach das Einfallstor zum Unternehmen. Du sagtest, KI bedeutet ja letztlich, ihr baut oder ihr habt eine smarte Umgebung gebaut, die so, wenn man es jetzt mal in einfachen Worten fasst, eine selbstlebende Karriereseite oder eigentlich eine Karriere, wie nennt man das, Karriereumgebung. Ist ja nicht nur die Seite, sondern …
Ist ein kleines Ökosystem.
Ja, genau.
Und das ist halt so ein bisschen der Vorteil. Also zwei Themen, die bei vielen im Vordergrund stehen, ist einmal der KI-Approach, also dass wir wirklich KI nutzen, um Inhalte zu personalisieren, um Konversationen zu triggern, um Insights zu geben, aber auch um Automatisierung in den Prozessen reinzubringen. Ne, also viele unserer Kunden beschweren sich, wenn sie rein mit einem ATS arbeiten, was ja gut ist, um Prozesse aufzusetzen, aber es einfach nicht die Automatisierungsmöglichkeiten hat, die halt eben auch KI benötigen. Zum Beispiel eine schlaue KI, die halt in Echtzeit Kalender scannen kann und einem Kandidaten eben Timeslots anbieten kann. Also da gibt es so ein paar Sachen, da spielt das alles eine wichtige Rolle. Und der Plattform-Approach ist so wichtig, weil eben die Tools miteinander sprechen. Wir sind jetzt nicht der einzige Technologieanbieter, der ein Chatbot anbietet. Aber bei uns basiert der Chatbot auf derselben Codebasis, auf derselben Datenbasis wie die Karriereseite. Das heißt, wenn ich mit dem Chatbot chatte und dem sage, ich bin ein Experte in Digitalisierung, in Development und so weiter, dann werden mir in Echtzeit, datet sich dann die Karriereseite ab und zeigt mir Jobvorschläge an, die zu meiner Konversation mit dem Chatbot passen. Das sind nachher eine Summe an Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass halt A, die Conversion Rate steigt und B, einfach die Leute länger auf den Karriereseiten verweilen und sich mehr mit meiner Arbeitgebermarke identifizieren. Und es ist total wichtig, also was wir häufig jetzt gesehen haben in den letzten Monaten, ist, dass enorm viele Arbeitgeber Energie und Geld investieren, um schöne, gut designte, gut aussehende Karriereseiten zu gestalten, vermeintlich gute User Journeys, die aber, wenn da Zero Intelligenz dahinter steckt, einfach das Ziel, den Zweck verfehlen, nämlich die richtigen Leute zu engagen und auch zu konvertieren. Und konvertieren muss nicht sein, dass er sich sofort bewirbt. Es reicht ja schon, wenn er sich einer Talent-Community anschließt oder irgendwie mit mir in Kontakt tritt.
Wir hatten eben kurz das Thema DSGVO. Mich würde einmal interessieren, habt ihr von Seiten eurer potenziellen Kunden viele Vorbehalte vor solch einer Technologie, die so intelligent vorgeht?
Das ist die erste Frage, die jedem Personaler in den Kopf kommt. Ist ja schön und gut, aber darf ich das überhaupt machen? Und du kannst dir vorstellen, wenn wir mit Firmen wie einer Hugo Boss und einer Deutschen Post, DHL oder auch einer Zeiss zusammenarbeiten, da sind halt sehr, sehr viele Fragen, die gestellt werden. Und wir sind aber wirklich in einer Situation, dass wir die vorbehaltlos beantworten können. Es ist ja nicht so, dass wir ein Datencenter in der EU verwenden für unsere europäischen Kunden. Wir haben auch lokale Datencenter übrigens in anderen Ländern. Das heißt, wir können auch lokale Bedürfnisse in USA sowieso, aber auch in China und in Russland und in Indien, die ja zum Teil noch sehr viel strengere Richtlinien oder Gesetze haben, was Datensicherheit angeht, dass die nur lokal verarbeitet werden können. Es gibt wenig Firmen, die mit so vielen Datencentern und auch Integrationspartnern arbeiten, um dem gerecht zu werden. Weshalb eben halt auch das für, ich sag mal, globale Unternehmen immer relevanter ist, weil halt auch Global Player sehr viel in China rekrutieren zum Beispiel.
Absolut.
Und genau, um es kurz zu machen, wir sind natürlich DSGVO konform. Das heißt, wie machen wir das? Wir haben die Plattform so flexibel gestaltet, dass du an allen Stellen, wo du das möchtest, als Kunde dir den Consent einholen kannst. Das heißt, wir haben ja Kunden, die sind mit sich deutlich strenger, als es die DSGVO vorschreibt. Das heißt, Flexibilität, wann weise ich den Kandidaten hin, dass er jetzt in eine bestimmte Datenbank reinkommt, das kannst du alles flexibel gestalten. Und das ist eben der Vorteil, wenn du mit unserer Technologie unsere Karriereseite hostest, da kannst du quasi per Drag and Drop sagen, wo soll welcher Consent rein und ja.
Cool. Lass uns nochmal auf eine Frage gehen, die mir tatsächlich unter den Nägeln brannte, als ich gesehen habe, dass du hier bist und wir die Chance haben, eine Aufnahme zu machen. Wir machen ja gerade eine Podcast-Aufnahme. Podcast ging jetzt die letzten 2 Jahre steil bergauf. Wir sehen in den Zahlen, wir sind, glaube ich, mittlerweile bei um die 60% bei den berufserfahrenen Akademiker, Akademikerinnen, die sagen, ja, nee, fester Bestandteil tägliche Nutzung. Wir hatten sicherlich auch schon vorher eine ganz gute Podcast-Community, also jetzt nicht unser Podcast, den gab es vor der Pandemie noch nicht, aber Podcast ist ja theoretisch eigentlich ein relativ altes Medium. Ich glaube, meinen ersten Podcast habe ich 2002 oder so gehört, ist schon relativ lange her. Trotzdem, meine Frage wäre, wie sieht es denn an der Front Video versus Podcast aus? Verdrängt Audio gerade Video oder ist das nur so eine gefühlte Phase, in der das eine Thema gerade extrem gehypt wird?
Das ist eine sehr interessante Frage und da… Also ich habe ja so ein bisschen die Videobrille auf, wie du weißt, mit meiner als Mitgründer von TalentCube. Und was wir ja gemacht haben, waren ja in erster Linie Video Assessments, wo es ja darum geht, dass ein Kandidat sich per Video vorstellt, damit man eben besser sagen kann, ob der zu einer bestimmten Stelle passt, ob bestimmte Fähigkeiten vorhanden sind, die vielleicht entscheidend sind für die Stellenbesetzung. Im Bereich Assessment ist ja Video mittlerweile praktisch bei jedem Arbeitgeber im Einsatz. Ob das jetzt ein zeitversetztes Video-Interview ist, ob das ein Live-Video-Interview ist, also das ist ja spätestens seit Corona nicht mehr wegzudenken aus irgendeinem Bewerbungsprozess bei jedem Unternehmen, würde ich jetzt mal unterstellen, wo jetzt meines Wissens nach Audio jetzt nicht eine relevante Rolle spielt. Was jetzt das Thema Assessment angeht, ist mir jetzt nicht bewusst, dass jetzt flächendeckend Audio-Assessments stattfinden.
Das wäre sozusagen die Frage. Also Anbieter gibt es ja jetzt auch schon dafür, dass du halt deine Bewerbung sprichst und nicht aufzeichnest.
Ja, aber was ist da der Vorteil? Ne? Also du hast ja trotzdem ein bisschen mehr Überwindung, als es ein klassisches Bewerbungsschreiben eben hat. Mit dem Nachteil, dass du halt das Video nicht dazu hast. Also es wird keinen positiven Effekt auf die Bewerberakzeptanz haben. Zumindest konnten wir das nicht beobachten. Und ja, der Erkenntnisgewinn ist halt geringer. Ich glaube, was halt spannender ist, ist Audio im Bereich Employer Branding. Mhm. Also wenn wir jetzt nicht sagen, wir gucken aufs Assessment, sondern Employer Branding, da würde ich dir, glaube ich, recht geben, dass Audio eine Rolle spielt. Wird Audio Video ersetzen? Glaube ich wiederum nicht, einfach basierend auf mein eigenes Nutzerverhalten, weil wenn ich mich mit einem Thema befasse und mich reinarbeiten will, dann gucke ich mir ein Video an auf YouTube oder auf irgendwelchen einschlägigen Plattformen. Das ist quasi eine Tätigkeit, wo ich mich hinsetze und konzentriert Inhalte konsumiere, während Audio ich in der Regel in Form von Podcast genau dann höre, wenn ich mich nicht auf eine Sache konzentrieren will. Das mache ich, wenn ich einen Geschirrspüler ausräume. Das mache ich, wenn ich die Wäsche zusammenlege oder wenn ich joggen gehe. Da nutze ich Audio-Podcast nicht unbedingt nur als Hintergrundberieselung. Ich interessiere mich schon auch für die Inhalte, aber ich nutze es, um eine langweilige, monotone Tätigkeit mehr entertaining zu machen. Also um deine Frage mit einem langen Bogen zu beantworten, ich glaube, wir laufen da auf eine Koexistenz hinaus. Also auf eine ehrliche Koexistenz, weil Video wird da eine Rolle spielen, wo ich mich konzentriere und Audio wird da eine Rolle spielen, was ich nebenbei machen kann, einfach weil es das Medium besser hergibt. Mhm. Weil ich kenne wenig Leute, die sich jetzt auch hinsetzen und nur Audio-Interview hören und jetzt wirklich eine Stunde lang quasi auf dem Sessel sitzen, in die Leere starren und sich das Ding anhören. Also so funktioniert die Technologie meiner Meinung nach nicht. Und deswegen glaube ich, Podcast hat eine sehr interessante Lücke in unserem Leben geschlossen und ich sage das selber, ich finde es erschreckend, wie viel Podcast ich höre jeden Tag. dass ich mich frage, vor 10 Jahren noch, ich hätte nie gedacht, dass ich diese Zeit irgendwo hätte. Aber die Zeit hatten wir gehabt, wir haben sie halt nur nicht damit gefüllt.
Genau, aber daher kam tatsächlich so ein bisschen meine Frage. Ich glaube nicht, dass Podcast oder Audio Video verdrängen wird. Dafür ist auch Video schon viel zu stark und bietet gewisse Vorteile.
Genau.
Und auch Informationsübermittlungen, die ich sonst nicht habe über den Podcast. Trotzdem, wir haben mit Trendins vor, ich würde sagen, es ist schon tatsächlich 2,5 Jahre her, haben wir mal so eine Erhebung gemacht, womit füllen Studierende ihre Tage zeitlich gesehen? Also wie viel Zeit geht für was drauf und mit was konkurrierst du eigentlich, wenn du dich da reindrängen möchtest? Also du einerseits konkurrierst du natürlich mit anderen Arbeitgebern und so weiter, aber wenn du einfach nur den zeitlichen Aspekt dir anguckst, jeder hat nur 24 Stunden am Tag, dann hast du x Stunden einfach Schlaf, dann hast du Essen und so weiter und dann hast du andere Aktivitäten und welche sind das und wie viel Zeit nehmen sie ein? Und jetzt hätte ich tatsächlich gedacht, wenn ich jetzt aus der Perspektive drauf gucke, du sagst selbst, wo kam jetzt plötzlich diese Zeit her? Die hast du wahrscheinlich ja doch, entweder hast du jetzt überlagernde Tätigkeiten, wie du schon gesagt hast, oder du hast sie von irgendeinem anderen Medium geklaut oder sie war tatsächlich über.
Ja, früher haben wir halt Discmans gehabt, ne? Und wir haben auf dem Weg zur Schule auf dem Fahrrad eben CDs und Musik gehört. Mhm. Und zum Teil, was ja auch ein Audiomedium ist im weitesten
Sinne,
nur dass er jetzt halt nicht... nur, dass ich das bedingt nur für Werbezwecke verwenden kann. Ne? Also wenn wir jetzt wirklich wieder die Employer-Branding-Brille aufsetzen, ist schon, ja, ist interessant. Weil eine gewisse Konkurrenzsituation ist halt schon da, weil man kämpft halt um die Aufmerksamkeitsspanne der Zielgruppe. Mhm. Ich glaube, generell in der Marketingstrategie und eben als Subkategorie auch die Employer-Branding-Strategie müssen irgendwie beide Medien bedient werden. Ich muss da stattfinden, wo meine Zielgruppe aktiv nach etwas sucht und ich muss über Video interessanten Content den geben und kann dann eben eine Bindung zu denen aufbauen. Aber ich glaube, vom Volumen her wird mehr Audio konsumiert. Also wenn ich nur auf mich gucke, würde ich sagen, auf jeden Fall würde ich aktuell mehr Audio als Video konsumieren. Das heißt, da muss ich halt auch stattfinden, wo ich quasi so, im Unterbewusstsein meiner Zielgruppe vielleicht mehr stattfinde als jetzt in der konkreten, im Neokortex.
Sehr schön. Sinn? Ja, nee, macht total Sinn. Ne? Also ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickeln wird und tatsächlich sollten wir, glaube ich, auch nochmal diese Erhebung machen, mit was konkurriere ich heutzutage zeitlich gesehen. Ne? Welche postpandemischen Aktivitäten sind dazugekommen, die es vielleicht vorher auch gar nicht so gab. Das könnten tatsächlich nochmal spannende Fragestellungen sein. Genau, wir haben uns vorgenommen, die Podcast-Reihe, die wir jetzt sozusagen hier auf der RC aufnehmen, etwas kurz und knackig zu halten. Daher jetzt für dich mal die Abschlussfrage. Gibt es irgendwie ein Highlight, etwas, worauf du dich freust auf der RC? Also für alle, die zuhören, wir sind tatsächlich gerade noch am Anfang der RC. wenn ihr den Podcast hört, dann wird die RC schon gewesen sein. Also von daher, hast du irgendwie dir was rausgepickt, was irgendwie highlightig ist oder euer Stand?
Absolut. Also ich bin ja schon begeistert von dem, was jetzt schon in den wenigen Stunden, die wir jetzt hier sind, schon abgegangen ist. Wir haben für die Hörer, wir betreuen auch den Bierstand direkt neben der Mainstage und das ist jetzt schon eine sehr gut besuchte Stelle. Das ist auf jeden Fall positiv, endlich mal wieder Leute auch in Person zu sehen. Das ist ja auch nicht gang und gäbe. Das allein ist ein Highlight und ansonsten freue ich mich. Morgen habe ich noch einen aktiven Part, bin Teil von einem Panel, wo es um die Future of Recruiting geht. Mache auch nochmal einen Workshop zum Thema KI-gepowerte Karriereseiten. Also so ein bisschen das, was ich gerade schon angeschnitten habe, in ein bisschen detaillierterer Form, ein bisschen mehr Hintergründe. Und ja, da rede ich gerne drüber und deswegen freue ich mich da auch, das morgen zu machen.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast vorbeizusprechen. Ich hoffe, wir sehen uns, aber wir sehen uns jetzt die 2 Tage sowieso noch ein paar Mal. Ich werde nämlich auch die ganze Zeit über hier sein und werde noch ein paar weitere Interviewgäste haben. Die Podcast-Folgen werden sukzessive ausgespielt. Daher wundert euch nicht, dass wir so brandaktuell von der RC sprechen, auch wenn sie vielleicht schon eine Woche her ist. Vielen, vielen Dank, Sebastian.
Danke für die Einladung.